So ist es dann 11 Uhr, ich würde auch beginnen. Sie haben ja alle schon Platz genommen. Willkommen zur Vorstellung des Grundrechte-Reports dieses Jahres. Sowohl live hier vor Ort als auch online. Mein Name ist Marie Volkmann und ich bin Mitglied im Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen. Und als Mitglied der Redaktion des Grundrechte-Reports werde ich heute die Moderation übernehmen. Vorab ein paar Worte zum Grundrechte-Report. Er erscheint jährlich seit 1997 und widmet sich der Lage der BürgerInnen und Menschenrechte in Deutschland. Dabei fällt der Blick auf den Schutz und die Durchsetzung von Grund- und Menschenrechten. Und es werden genauso Gefährdung und Verletzung von Grund- und Menschenrechten untersucht, ins Auge genommen und aus kritischer Perspektive beschrieben. Dabei gehen wir über eine Beschreibung hinaus, beleuchten, hinterfragen und kritisieren, um die Aufmerksamkeit dorthin zu bringen, wo wir denken, dass sie notwendig ist. Wir versuchen, juristisch-dogmatische Arbeit einzubauen und gleichzeitig eine Brücke zum Aktivismus zu bilden, um weiterhin Grundlage und Bestärkung aktivistischer Arbeit und sozialen Engagements zu bilden. Der Grundrechtreport wird herausgegeben von einem breiten Zusammenschluss an verschiedenen BürgerInnenrechtsorganisationen, die ich einmal kurz verlesen werde. Es sind insgesamt 10. Es ist ein Projekt der Humanistischen Union, des Komitees für Grundrechte und Demokratie, des Bundesarbeitskreises kritischer Juragruppen, Pro Asyl, des Republikanischen Anwältinnen- und Anwältevereins, der Vereinigung demokratischer Juristinnen und Juristen, der Internationalen Liga für Menschenrechte, der Neuen RichterInnenvereinigung, des Forums InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung sowie der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich begrüße nicht nur die Anwesenden im Raum, sondern ganz besonders die Gäste, die heute den Grundrechte-Report mit vorstellen werden. Zuerst Herr Dr. Gerhard Baum, der online zugeschaltet ist und den Grundrechte-Report heute präsentieren wird. Herr Dr. Gerhard Baum ist Anwalt und ehemaliger Bundesminister für Inneres und Mitglied der FDP. Des Weiteren werden Berichten über bestimmte Situationen, zum einen Frau Tiepelmann-Halm. Sie ist aktiv im Verein Schrankenlos e.V. in Thüringen und wird von ihrer Arbeit gegen den Aufstieg rechter Parteien, insbesondere der AfD, berichten. Später wird Herr Hedi Thunsi noch zu uns stoßen. Hedi Thunsi ist Vertrauensmann bei Ferdi und Betriebsratmitglied bei Amazon und wird von den Arbeitsumständen im Logistikzentrum bei Amazon berichten. Herr Thunsi sitzt leider gerade noch im Zug und dieser hat Verspätung. Deswegen hoffen wir, dass er den Weg schnellstmöglichst zu uns finden wird. Kurze Worte vorab noch zum Inhalt des Grundrechte-Reports. Einfach als Übersicht. Es liegen auch Rezensionsexemplare aus für die anwesende Presse. Der Berichtszeitraum des diesjährigen Grundrechte-Reports ist das Kalenderjahr 2023. Insgesamt werden in 44 Artikeln, die dem Aufbau des Grundgesetzes folgen, Situationen beschrieben, die teilweise breit gesellschaftlich diskutiert wurden, teilweise der allgemeinen Wahrnehmung etwas entgangen sind, die wir aber für gleichwertig wichtig halten. Der Aufbau folgt den Artikeln des Grundgesetzes, Artikel 1 bis 19, die Grundrechte, dann die Staatsstrukturprinzipien und schließlich auch Justizgrundrechte. Genau. Unser Schwerpunkt, unser inhaltlicher, das Motto, unter dem der Report dieses Jahr sozusagen steht, ist zum einen der Aufstieg rechter Parteien, die AfD sei genannt, und die daraus sich ergebenden Auswirkungen auf Menschen, auf das gesellschaftliche Klima und bei den Menschen insbesondere natürlich marginalisierte Gruppen, schutzsuchende Menschen. So viel sei bis jetzt erst gesagt. Ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Dr. Baum für die Vorstellung. Vielen Dank.
Ja, können Sie mich hören? grüße Sie aus Köln. Ich kann leider nicht reisen im Moment und wir haben diesen Weg gewählt. Also ich tue das sehr gerne, den Grundrechtsreport vorzustellen. Er hat mich all die Jahre begleitet und ist ein ganz wichtiges Korrektiv zu deren der amtlichen Sichtweise der Rechte und der Grundrechte. Hallo? So. Ja, also wir. Kannst du mich hören? Das ist schlimm. Renate? Renate, kommst du nochmal? Das ist schiefgegangen.
Jetzt klappt's.
Ja, klappt's wieder. Können Sie mich hören?
Sehr gut.
Gut, also dann fange ich nochmal an. Ich bin sehr gerne bereit, den Grundrechtsreport vorzustellen. Er hat mir mein ganzes Leben begleitet. Das ist ein wichtiges Korrektiv zu der amtlichen Darstellung der Zustand zu unserer Demokratie. Wir haben ja morgen die großen Feiern und der Grundrechtsreport kommt gerade richtig, um etwas Wasser in den Wein zu gießen. Ich erlebe jetzt ab und zu, zum Beispiel gestern im ZDF, eine Sendung, wo sich die Politiker vor Selbstlob überhaupt nicht fangen konnten und sich überboten haben. Natürlich haben wir ein gelungenes Grundgesetz, aber wir haben daran gearbeitet, das war schwer genug, die alten Nazis beispielsweise nach dem Krieg zu verdrängen und die Grundrechte wirklich zu realisieren. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis wir zum Beispiel die Gleichberechtigung der Frau durchgesetzt haben oder das Recht auf Bildung angefangen haben durchzusetzen oder das Strafrecht entrümpelt haben. Das muss alles gesehen werden. Die Grundrechte sind heute in hohem Maße gefährdet. Das ist eine rechte Partei, die übrigens in allen Kommunalparlamenten sitzt und jetzt droht, mit großen Mehrheiten in ostdeutsche Parlamente einzuziehen. Wir haben ein Einsickern der Rechten in die Gesellschaft, nicht nur durch die AfD und ihre Vorfeldorganisation, sondern eben auch durch eine Strömung, die zu einer Verrohung von Teilen des Bürgertums geführt hat, was Soziologen seit lange feststellen. Und wir haben keine Machtübernahme, sondern wir haben ein Einsickern dieser Kräfte mit ihrer Ideologie in unsere Gesellschaft und in die Institutionen unserer Gesellschaft. Und das Misstrauen, das erschreckende Misstrauen in die demokratischen Parteien und Institutionen führt dazu, dass es eine ganze Anzahl von Wählern gibt, die eine Neonazi-Partei wählen, um ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Eine sehr kritische Situation und der Grundrechtsreport legt den Finger auf einige Wunden, die sonst aus dem Blickfeld verschwinden, wenn sie hier nicht zur Sprache gebracht werden. Ich möchte zunächst eine Vorbemerkung machen, die nicht nur unsere Grundrechte betrifft, sondern das Weltgrundrecht. Unsere Verfassung stammt ab von der Charta der Vereinten Nationen und von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Dort ist ein Weltgrundrecht entstanden, das auf der Menschenwürde basiert. Also auf dem wichtigsten Leitmotiv unserer eigenen Verfassung. Und wir sollten jetzt, wo also mächtige Kräfte diese auf Menschenwürde gegründete Weltordnung angreifen, wollten wir nicht aus dem Blick verlieren. Und das sind die Chinesen, das sind die Russen, das sind andere. Wir sind in einem gefährlichen Moment der Menschheitsgeschichte. Soweit gehe ich. Und unsere Rechtsordnung, unsere Grundrechtsordnung ist Gefährdungen ausgesetzt, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe. Jetzt gehe ich auf einzelne Kapitel ein und auf einzelne Schwerpunkte. Der ganze Report ist wie immer sehr lesenswert und hat eben, wie eben schon gesagt wurde, Bezug auf einzelne Kapitel unserer Verfassung. Ich möchte zunächst einmal herausheben die Situation Asyl. Wir stehen ja vor einem Abwehrkampf, jedenfalls wird das so geführt, gegen ungeregelte Zuwanderung. Das ist auch in gewisser Hinsicht Verständnis. Das trifft auf Verständnis. Die Aufnahmekapazität etwa der Gemeinden ist erschöpft allein durch über 1 Million ukrainische Flüchtlinge. Aber, meine Damen und Herren, wie das Asylrecht umgesetzt wird jetzt in Europa und auch durch unsere Parteien, nehmen Sie den letzten Parteikongress, nämlich der CDU, das verstört mich dennoch. Denn bei allen Diskussionen, die notwendig sind, tritt in den Hintergrund der Kern des Asylgrundrechts, ein Menschenrechtskern, nämlich politische Verfolgte zu retten vor Tod, vor Folter, vor Erniedrigung. Also dieser Gedanke des Schutzes wird kaum noch sichtbar. Vorherrschend ist der Abwehrgedanke. Also bis dahin, dass Leute sagen, wenn jemand in Ruanda, wo diese Prüfungen offenbar künftig stattfinden sollen, als Asylbewerber anerkannt ist, darf er dennoch nicht aus Ruanda in ein europäisches Land. Also das würde bedeuten, dass Nawalny, wenn er noch leben würde oder andere, von Ruanda seinen Kampf für die Freiheit fortsetzen müsste. Also wir haben das Asylgrundrecht auch hier vielfach im Grundrechtsreport, der Ihnen vorliegt. Und dann ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns bekümmern um die Situation, die durch die AfD die Gesellschaft in empfindlicher Weise die freiheitliche Gesellschaft betrifft. Es ist im Kern die rassistisch, ethisch, ethnisch begründete Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsteile. Das ist das eigentlich Verfassungswidrige an den Aktivitäten der AfD. Und ich habe mehrfach zum Ausdruck bringen versucht, dass wir nach dem Kriege, als wir nach Wegen suchten aus der Katastrophe, festgestellt haben, dass in den Deutschen etwas steckt, das damals die deutsche Frage genannt worden ist. Also ein Schwächeln mit der Freiheit. Und diese völkische Überheblichkeit und Arroganz, die da wieder auftritt, die jetzt in diesen Aktivitäten ist zu beobachten, und zwar als eine historische Last der Deutschen. Nächster Punkt. Wir stellen fest, und das ist ja auch die Botschaft heute, das Grundgesetz wird gefeiert, aber gleichzeitig kritisieren wir, dass es im Inneren missachtet wird. Und meine Erfahrung als Menschenrechtsverteidiger viele Jahrzehnte in der Welt, auch für die UNO und Deutschland, ist, wir bleiben nur glaubwürdig, wenn wir selber kritisch und selbstkritisch bleiben. Und wir haben ja eine andere Situation. Wir haben eine Demokratie, wo wir uns äußern können und wo auch Missstände beseitigt werden in einer Machtkontrolle, die wir in der Demokratie haben. Das Kritische in diesem Moment ist, dass wir bei den Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind, die Freiheit wieder in Frage stellen. Ich nenne mal zwei Punkte. Die Meinungsfreiheit. Es gibt ja inzwischen viele Leute, die gar nicht begriffen haben, dass in diesem Lande Gedankenfreiheit herrscht. Also bis zum Beweis des Gegenteils, also der Aggressivität, einen Gedanken durchzusetzen, des Hasses oder der Volksverhetzung, sind die Gedanken frei. Und man kann natürlich ein Kalifat fordern. Man kann die Abschaffung des Grundgesetzes fordern. Man kann wie Pegida in Dresden demonstrieren und wird von der Polizei geschützt. Diese Meinungsfreiheit ist eben ein Grundelement unserer neuen Demokratie. Und das wird jetzt vielfach vergessen. Das zweite ist die Versammlungsfreiheit. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass wir eher in einen Bereich geraten, wo das Versammlungsverbot der Normalfall ist. Dazu gibt es auch einen Artikel in dem Grundrechtsreport, der Ihnen vorliegt. Und ich habe mir noch einmal, und dort wird zitiert, was ganz wichtig ist, nämlich das Brockdorf-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und da war zum Ausdruck gebracht, der Gesetzgeber dürfe die Ausübung der Versammlungsfreiheit nur zum Schutze gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter unter strikter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit begrenzen. Verbot oder Auflösung setzen voraus, dass das mildere Mittel der Auflagenerteilung ausgeschöpft ist. Verbote und Auflösung seien nur bei einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung statthaft. Die Gefahrenprognose muss auf erkennbaren Umständen beruhen. Also, selbst wenn zu befürchten ist, dass in einer Versammlung gegen das Recht verstoßen wird, muss genau geprüft werden, ob aus diesen Gründen die Versammlung verboten werden darf. Ein ähnliches Problem der Übergriffe des Staates ist jetzt erkennbar bei der Kunstfreiheit. Die AfD in den Kommunalparlamenten ist ja für die Kulturförderung mit zuständig in den Kommunalparlamenten. Und es ist zu beobachten, dass da Einflüsse eine völkische Kunst nach vorne zu bringen und die Demokraten das zwar ablehnen, aber die Situation ist eben gekennzeichnet durch einen bestimmten Druck auf die Demokraten, die Kunst nach ihrer Weise zu deuten. Das riecht nach entarteter Kunst, wie wir sie ja bei den Nazis erlebt haben. Aber ich möchte auf einen ganz wichtigen Punkt noch hinweisen aus meiner Sicht. Das ist die Gefährdung der Menschenwürde durch Digitalisierung. Das kommt hier auch zum Ausdruck. Wir sind ja im Moment einem massiven Desinformationsangriff ausgesetzt im Internet durch die Russen. Die KI wird in seinen Folgen unterschätzt. Wir müssen diese ganzen Ausartungen des Internets in jeder Richtung ethisch einhegen. Das ist eine Forderung, die seit Jahren gestellt wird. In der Bundesrepublik findet sie nicht den Niederschlag, den das Urteil, das wir erstritten haben, 2008 gewiesen hat, nämlich eine sehr kritische Einhegung aller privat und sonst genutzten informationellen Systeme. Ein Computergrundrecht wurde etabliert, aber nicht durchgesetzt. Und das ist einer der großen Gefährdungen, denen wir jetzt ausgesetzt sind, auch mit KI. Sodass ich dieses Defizit beklage und sage, hier muss das Nebengeräusch. Ich möchte jetzt hier diese Vorstellung beenden und nochmal darauf hinweisen, dass diese wichtige kritische Sonde, die der Grundrechtsreport an die Entwicklung im eigenen Lande legt, außerordentlich wichtig ist, an allgemeiner Entwicklung zu finden, Aufsätze über allgemeine Entwicklung, aber auch über einzelne Fälle. Also wir müssen uns diese Sensibilität für die Selbstkritik erhalten, wenn wir morgen feiern, und das Grundgesetz muss selbstkritisch immer in Betracht gezogen werden. Und das ist jetzt in dieser Gefährdungssituation besonders notwendig. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Baum, für den Beitrag und die Vorstellung, auch für die inhaltliche. Sie sind ja auf einige Punkte eingegangen. Ich würde noch ganz kurz so als Überblick Inhalte der oder Grundrechte, die angeschnitten werden, in den Artikeln aufzählen, mehr oder weniger. Also im Block der sozialen Grundrechte haben wir Recht auf Wohnen, Kindergrundsicherungsfragen und auch die Frage nach den Folgen der Schuldenbremse. Diskutiert werden des Weiteren Versammlungs- und Meinungsfreiheitsfragen, wie Herr Baum bereits ausgeführt hat. Und dazu kommen auch noch Fragen der geschlechtlichen Selbstbestimmung. Ein großes Thema war ja auch im letzten Jahr und werden uns auch in der Zukunft sehr beschäftigen, Fragen der Klimafolgen, Fragen der Klimapolitik, die auch diskutiert werden. Und damit möchte ich jetzt übergehen zu dem Teil mit Frau Stefanie Tippelmann-Halm. Kurz zur Einordnung. Wir befinden uns ja nicht nur im Jahr des 75. Geburtstags des Grundgesetzes, sondern auch in einem sogenannten Superwahljahr. Und hier aus großstädtischer Perspektive ist es ja ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, wie denn die politische Lage auf kommunaler Ebene, auf dem Land gerade ist, gerade in den Gebieten, wo die AfD einen erstaunlichen Aufstieg zu verzeichnen hat, in letzter Zeit zu verzeichnen hatte und es auch für die Prognosen der anstehenden Wahlen so aussieht, als könnte die AfD äußerst erfolgreich abschneiden. Dazu habe ich im Gespräch, wie gesagt, Frau Tippelmann-Halm. Sie ist im Schrankenlois e.V. in Thüringen, Nordhausen aktiv und sie betreibt unter anderem ein interkulturelles Café. Und vor dem Hintergrund der Landtagswahl im Herbst wird sie von der Wirkung des Aufstiegs der AfD auf die Zivilgesellschaft und AktivistInnen berichten. Ach, als kurze organisatorische Anmerkung noch, Fragen auch an Herrn Baum werden am Ende möglich sein durch die Presse, sowohl online als auch hier vor Ort. Wir werden das aber alles sammeln und dann auch, dass Fragen auch an Frau Tippelmann-Halm möglich sind. Schön, dass Sie da sind erstmal. Zu Beginn habe ich allgemeine Fragen zum Schrankenlos e.V. Sie arbeiten ja seit 1996 als gemeinnütziger und unabhängiger Verein. Welche Arbeitsschwerpunkte setzt der Verein an dieser Stelle?
Genau. Ja, vielen lieben Dank, dass ich erstmal da sein darf. Ich muss auch näher ran. Der Schrankenlos, wie gesagt, seit fast 30 Jahren aktiv. Wir sind in der Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationsvordergrund tätig. Das ist unser Hauptschwerpunkt. Dann haben wir das Weltladen-Café, was als Begegnungs- und Bildungsort dient, vor allem auch für den fairen Handel. Also auch globale Lieferketten sind ein großes Thema für uns. Und die Demokratiebildung und die entwicklungspolitische Bildungsarbeit sind ein weiterer Schwerpunkt.
Hier ist denn Ihre persönliche Perspektive auf die politische Entwicklung und das Engagement in Thüringen.
Genau, Nordhausen liegt in Nordthüringen. Wir sind eine Kommune mit rund 40.000 Einwohnerinnen und der Landkreis ist nochmal so groß. Und Thüringen ist in aller Munde, vor allem seit den letzten Jahren. Nordhausen ist in aller Munde, weil wir letztes Jahr die Bedrohungslage hatten, den ersten AfD-Oberbürgermeister gewählt zu bekommen, was wir dann sehr erfolgreich mit Hilfe der Zivilgesellschaft verhindern konnten. Ich bin seit über 40 Jahren lebe ich in Nordhausen und mit einigen Unterbrechungen und bin hauptsächlich auch in den 90er Jahren groß geworden und habe dort auch viele Herausforderungen gelebt, erlebt, auch gerade durch die Transformation der Wendezeit. Und das Thema ist eigentlich nie weggegangen, dass wir Menschen hatten, die eben sehr im rechtspopulistischen Bereich sind und sich bewegen, mal mehr offensichtlich, mal weniger offensichtlich. Und das war auch der Grund, warum ich schon eigentlich seit meiner Jugend im Schrankenlos mich aktiv einbringe und in den letzten 10 Jahren eben auch als Geschäftsleitung dort tätig bin.
Mhm. Nochmal zu der Situation letztes Jahr, als es um die Wahl des Oberbürgermeisters in Nordhausen ging. Und es war ja so, dass der AfD-Kandidat erst in der Stichwahl einem parteilosen Kandidaten unterlegen ist. Also und auch in der ersten Wahlrunde mit großem Abstand, wirklich riesigem Abstand vorne lag. Welche Reaktionen hat das in der Zivilgesellschaft hervorgebracht und was waren die konkreten Aktionen sowohl auf privater Ebene als auch auf Vereinsebene dagegen?
Also wir hatten vor einem Jahr die Situation, dass wir einen suspendierten Oberbürgermeister hatten, der parteilos war oder ist, und sich so langsam der Wahlkampf schon rauskristallisiert hat und relativ zeitnah klar war, dass ein AfD-Politiker diesen Posten anstrebt. Und die Zivilgesellschaft war noch relativ ruhig. Wir hatten eigentlich ein schlafendes Bündnis gegen Rechtsextremismus, was seit 20 Jahren aktiv war, aber durch Corona so ein bisschen in den Dornröschenschlaf verfallen ist. Und es gab irgendwie nicht so richtig Bewegung aus der Zivilgesellschaft. Und wir als Verein immer wieder auch in unseren Netzwerken gefragt haben, wollen wir was unternehmen? Was tun wir? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? So dass vor dem Sommer es einen ersten Auftakt gab, mit Gewerkschafterinnen, mit anderen Politikerinnen zu überlegen, okay, was passiert denn? Die SPD war relativ überzeugt davon, dass ihre Kandidatin, die Bürgermeisterin, auch diesen Oberbürgermeisterinnenposten erringen wird, dass sie relatives gutes Standing hat. Aber wirklich vor so circa einem Jahr hatten wir auch das Stadtradeln, was ja überall deutschlandweit bekannt ist, und sich diese Kandidatin mit dem AfD-Kandidaten ablichten lassen hat. Bis dato war das die sogenannte Brandmauer ja auch in unseren kommunalen Parlamenten immer mal wieder ein Thema, wobei es immer auch gerade von unserem SPD-Land gesagt wurde, nee, mit AfD müssen wir arbeiten, wir müssen, sind ja keine Nazis, alles gut, und wir müssen ja im Sinne der Kommune irgendwie arbeiten. Nach der ersten Wahlrunde war nun klar, okay, es gibt eine Stichwahl und es gibt die Bedrohungslage, und innerhalb von 24 Stunden nach der Wahl formierte sich das Bündnis, das neu gegründete Bündnis Nordhausen zusammen, was das war ein Novum, tatsächlich weniger aus institutioneller Sicht besetzt war, sondern wirklich Menschen aus der Zivilgesellschaft, Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, so, jetzt müssen wir aber wirklich was tun, was machen wir denn? Und wir jetzt schrankenlos sozusagen erstmal die Infrastruktur geboten haben. Wir haben versucht zu moderieren. Wir haben unsere Netzwerke aktiviert. Wir haben ein Spendenkonto, was wir haben, hergegeben, weil auf einmal es auch eine riesen Spendenbereitschaft gab. Wir haben fast 25.000 Euro gesammelt in 2 Wochen, was unglaublich Wahnsinn war. Wir haben ein großes Fest organisiert, wir haben Kundgebung organisiert, es gab eine Social-Media-Kampagne, die von einigen Menschen bedient worden sind. Wir hatten künstlerisches Know-how, sodass es auch alles ein bisschen einen professionalisierteren Ansatz hatte. Wir haben ganz viele zahlreiche Videos gedreht, und das war schon etwas Neues, weil es in geballter Macht sozusagen 336 Stunden nur dieses Thema gab, innerhalb von 2 Wochen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nordhausen zu erreichen. Und das ist uns ja dann zum Ende hin auch gelungen.
Wie hat sich denn das Engagement seitdem entwickelt? Wie sind da die...
Genau, das Bündnis ist geblieben, arbeitet sehr aktiv, weil natürlich Superwahl, ja, Sie hatten es angesprochen, wir haben am Sonntag Kommunalwahlen, wir haben die Europawahl, die Landtagswahl, und Thüringen ist ja sehr geprägt eben von einer rechtsextremen Partei, die auch so ja eingestuft worden ist, und die Bedrohung ist nach wie vor da. Also was jetzt am Wochenende passiert, kann keiner so richtig voraussehen, weil in Kommunalwahlen es ja keine Wahlprognosen gibt. Die Befürchtungen sind sehr groß. Wir werden am Samstag ein großes Demokratiefest wird durchgeführt werden. Wir hatten jetzt in der Vergangenheit, gibt es einen Flyer, der sich an Nichtwählerinnen richtet, wobei auch hier Erstwählerinnen und Nichtwählerinnen angesprochen sind, weil das merken wir auch immer wieder, auch gerade in meiner entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, dass gerade junge Menschen, potenzielle Erstwählerinnen, tatsächlich sehr AfD wählen würden, wenn sie dürften, und am Wochenende dürfen sie es. Einige gehen gar nicht wählen, weil sie das nicht für notwendig erfahren. Wir haben auch viele ältere Nichtwählerinnen, die eben, wir hatten es von Herrn Baum schon gehört, resigniert haben, auch nicht wirklich die Notwendigkeit sehen, dieses Recht auf Wählen irgendwie wahrzunehmen. Und das macht mir schon sehr große Sorgen und sehr Angst. Und
Sie haben von der Bedrohungslage gesprochen, die auf politischer Ebene von der AfD ausgeht und die auch in den Wahlprognosen irgendwie abzusehen ist. Das ist allerdings ja irgendwie so ein bisschen abstraktes, also irgendwie eine abstrakte Situation, wenn man auf die Parlamente und auf die Prognosen schaut. Wie ist denn die Bedrohungslage für echte Menschen im echten realen Leben? Was gibt es für Berichte?
Genau, also unsere Hauptzielgruppe, um die wir uns ja sehr bemühen und für die wir ansprechbar sind, sind ja Migrantinnen im Asylverfahren, aber auch anerkannte geflüchtete Menschen, die in Nordhausen ihre zweite Heimat hoffentlich gefunden haben, beziehungsweise einen Neustart probieren, wagen war jetzt das Wort, was ich dachte. Und die werden im Alltags immer wieder sehr bedroht. Das ist sind Übergriffe oder beziehungsweise verbale Übergriffe in Supermärkten, wo sie beschimpft werden. Es sind wir sind in verschiedenen Stadtvierteln präsent mit einem Büro. Das sind Beleidigungen im Hausflur. Das sind Mütter mit ihren Kindern, die von älteren Damen Briefe in den Briefkasten gesteckt kriegen, dass sie sich doch hier bitte nur als Gästinnen verhalten sollen und sich eben sehr nicht hervortun sollen, was sie nicht tun. Sie versuchen ihr Leben zu leben und werden halt ständig attackiert. Wir haben ein Wohnviertel, wo es ganz viele verfassungsfeindliche Symboliken immer wieder an den Hausfluren gibt. Also Hakenkreuze, Beschimpfungen, Beleidigungen. Deutsche wehrt euch ist zum Beispiel auch etwas, was an den Wänden steht. Wir haben Übergriffe auch in der Nacht. Es gab eine Situation, wo nachts geklingelt worden ist bei einer Familie und dort stand ein schwarzer Mann, ein schwarz gekleideter Mann, hat nichts gesagt und bedrohte sozusagen diesen Familienvater alleine in seiner Präsenz nachts um 3. Wir haben jetzt gerade am Wochenende skandalierende Menschen nachts um 5, die durch die Straßen ziehen und Parolen schreien, die ich hier nicht wiederholen möchte. Also das ist schon eine Bedrohungslage, die da ist. Es macht sich sehr bemerkbar, dass es eben salonfähig ist, auch Menschen zu attackieren, Dinge auszusprechen, Gedanken auszusprechen. Das war so in den letzten 10 Jahren. Also wir hatten 2015, begann das ja alles auch so ein bisschen, dass es mit Aufstieg auch, wir haben einen Blog, würde ich es jetzt mal nennen, sie nennt sich Nordhäuser Nachrichten, also eine Online-Zeitung, aber es ist mehr ein Blog, wo eben auch es salonfähig ist, Dinge eben sehr in einem blauen Gewand auszusprechen und da eine große Bereitschaft auch ist, dem zu folgen. Und wir haben immer wieder auch nicht nur Mitarbeiterinnen, sondern eben auch die Geflüchteten, die mit uns sprechen, die eben Sorge haben, sie aus Nordhausen auch weg möchten, weil sie eben so sichtbar sind.
Ich habe noch 2 Fragen zur Organisation der Vereine oder anderer Fachstellen für Demokratie im ländlichen Raum. Und zwar zum einen, wie ist die Zusammenarbeit zwischen also Privatpersonen und bereits bestehenden Institutionen? Wie kann soziales und politisches Engagement von Menschen auf privater Ebene oder ja im sozialen Umfeld, wie kann das effektiv sein?
Also wir als Institution sind natürlich über jeden Menschen dankbar, der uns unterstützt, auch in unserer politischen Arbeit und in unserem politischen Wirken, merken aber auch, dass diese Strukturen nicht für jeden irgendwie geeignet sind. Also wir haben erfahren im letzten Jahr von den rund 30 bis 40 engagierten Menschen, die sehr aktiv waren, sehr im Aktionismus auch sind und sich sehr bedroht fühlen von der aktuellen politischen Lage. Wir haben Menschen, die versuchen, mit ihren Gefühlen und mit ihren Ideen voranzugehen. Wo wir uns als Institution immer mal wieder auch wünschen würden, uns als Experten und Expertinnen wahrzunehmen, bestimmte Dinge auch rückzukoppeln. Das gelingt nicht immer gut und wir bemerken tatsächlich auch gerade bei den Engagierten, bei den Aktiven, gerade so ein bisschen, also ich würde jetzt das Wort Burnout benutzen tatsächlich, was sich einstellt. Sie sind sehr, sehr, sehr motiviert und es sind viele Organisationen, die da sind, die auch diese Wege schon vor 30 Jahren eben gegangen sind und gewiss die Hand reichen. Das wird zum Teil angenommen, zum Teil nicht. Das muss uns als Institution natürlich fragen, warum ist das so? Ehrenamt ist eigentlich überall gewollt und gewünscht und wird immer weniger. Und wir haben da eine Gruppe, die das gerne möchte, aber eben auch sich selber ausprobieren möchte. Und da sind wir als Backup einfach da. Und das ist total großartig. Und aber viele Dinge passieren gerade, wo ich echt ein bisschen Sorge habe, dass die Menschen eben verbrennen in ihren Engagement. Und das wäre sehr, sehr schade.
noch weiterhin zur Finanzierung des Schrankenlos e.V. Er finanziert sich ja zu einem nicht unerheblichen Teil aus Landesmitteln, die projektbezogen vergeben werden. Und da gibt es ja mit Blick auf die politische Entwicklung, die zu erwarten ist für die nächsten Monate, gerade nach der Landtagswahl, welche Probleme könnten da aufkommen?
Tatsächlich ist es für mich als Geschäftsleiterin des Vereins eine ganz große Sorge, aber die habe ich nicht nur alleine, auch andere. Also wenn ich zum Beispiel an die mobile Beratungsstellen denke, die auch davon bedroht sind, die einfach zum Teil hälftig aus Landesmitteln und aus Bundesmitteln finanziert werden. Wenn diese Landesmittel per se wegbrechen, wenn wir eine populistische Regierung haben, die sich sicherlich auch erstmal nicht im September bis Ende des Jahres finden wird, gehen eben Fördermittel verloren, werden gestrichen. Das erleben wir ja auch gerade in den Haushaltsdebatten auf Bundesebene. Und das ist natürlich ein Riesen, es ist fatal. So, also wir haben auch das Thema, dass wir in der Asylberatung Sozialarbeitende haben, die von einer Landespauschale finanziert sind, die seit 2017 aber nicht angepasst worden sind. Wir haben Tariferhöhungen, die ich nicht ausweichen kann, weil ich mit diesen Geldern gar nicht überhaupt agieren kann, weil es da keine Steigerungen gibt. Das heißt, wir haben den Fachkräftemangel von den so wichtigen Sozialarbeiterinnen und ich habe ein Team, was total stabil ist und was sehr dankbar ist, diesen Job machen zu dürfen. Aber perspektivisch ist natürlich diese Finanzierung dann auch irgendwie fragwürdig und wird auch, wenn es auch eine CDU-Regierung ist, sehr in Frage. Wir haben eine CDU in Thüringen, die sehr immer wieder kollaboriert mit der AfD und wir hatten es ja vorhin auch schon gehört, auch auf Bundesebene sind viele Dinge, die eben von Großparteien übernommen werden im Sprech, die mich schon auch mir Sorgen bereiten tatsächlich. Und auch gerade die Demokratieförderung steht eben per se auf der Kippe. Und ich sehe uns schon auch als Kitt der Gesellschaft, weil wir einfach mit dem Ohr sehr nah dran sind an den Personen, an den Menschen. Und wenn diese Arbeit nicht mehr getan werden kann, ob sie haupt- oder ehrenamtlich ist, ist das eben schon sehr fragwürdig, wie es dann weitergeht mit unserer Gesellschaft.
Damit danke ich mich erstmal für den Bericht und natürlich auch vor allem für die Arbeit vor Ort. Das ist, glaube ich, in unser aller Namen ergeht das Dankeschön an dieser Stelle. Eigentlich wäre an dieser Stelle noch geplant, ein ähnliches Gespräch zu führen mit Herrn Hedi Tunsi, den ich vorhin auch schon angekündigt hatte, der nicht erschienen ist bislang. Ich würde einmal kurz nur umreißen, worum es da hätte gehen. Kommt. Ich würde weitermachen, genau. Ich würde weitermachen, einmal umreißen, worum es gehen würde. Es gibt im diesjährigen Grundrechte-Report einen Artikel von Andreas Engelmann auf Seite 37, für die es hier vorliegen haben, zur Dauerüberwachung in Unternehmensinteresse. Und der Fall war folgender, dass in einem Amazon-Lager in Niedersachsen, in Winsen-Luhr bei Hamburg ist das, es dazu gekommen ist, dass dort arbeitende Menschen dauerhaft mit einem Scanner an der Hand versehen wurden und jegliche Bewegung, jeder kleinste Teil der Arbeit protokolliert wurde quasi, dass Daten erhoben wurden und diese gespeichert wurden. Und es dann um die Frage ging, was macht der Konzern damit und ist das überhaupt datenschutzrechtlich vertretbar? Das hat jedenfalls die Datenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen anders gesehen und also hat gesagt, es sei nicht vertretbar und hat dem Unternehmen 2020 verboten, diese Daten weiterhin zu erheben. Die Daten werden dann verwendet für sogenannte Feedback-Gespräche. Also ganz klar geht es darum, zu schauen, wer leistet wie viel. Eine sehr genaue Datenerhebung, darauf auch offensichtlich, darauf begründet, besteht die können dann Entlassungen vorgenommen werden. Also es ist die Absicht, einfach festzustellen, wer leistet nicht genug, wie können wir Menschen noch leistungsfähiger machen beziehungsweise zu mehr Leistung zwingen mit Stress. Und es gab dann im letzten Februar am Verwaltungsgericht Hannover ein Urteil dazu, deswegen befindet sich das im Grundrechtreport des Jahres. Und da hat das Verwaltungsgericht, um es ganz flach mit den Worten des Autors zu sagen, gelernt zu denken wie Amazon und hat natürlich die Perspektive des Unternehmens sehr gut verstanden und keinerlei Anliegen, Betroffenheit von dort Arbeitenden, Stress, gesundheitliche Folgen auch nur erwogen, dass sie wahr sein könnten, dass sie überhaupt existieren könnten. Dazu hätte ich gerne mit Herrn Thunsi gesprochen. Das wird, wie es aussieht. Das können wir gegebenenfalls in der Fragerunde machen. Und falls sich das noch ergibt. Ansonsten ist lehnenswerter Artikel. Dann würde ich jetzt auch schon übergehen zur Fragerunde, zu der Möglichkeit, Fragen zu stellen für die Journalistinnen, die Anwesenden. Die online dabei sind, können das in der Konferenz die Fragen stellen und die Fragen werden dann im Raum, im Chat, die Fragen stellen, die werden dann hier laut gestellt. Wir stehen alle Anwesenden stehen für Fragen zur Verfügung. Im Raum gerne einfach melden. Gibt es Fragen?
Ich stelle mal eine Frage, dann haben die anderen noch ein bisschen länger Zeit, sich das zu überlegen. Ich bin auch vom Grundrechte-Report Philipp Thurn. Und zwar meine Frage richtet sich an Herrn Baum. Das ist ja jetzt immer von 75 Jahren Grundgesetz die Rede, zu Recht. Und Sie haben ja auch zu Recht da ein bisschen diese Selbstgefälligkeit schon problematisiert. In einem Teil von Deutschland gilt das Grundgesetz ja erst 34 Jahre oder knapp 34 Jahre. Und es sind nochmal, also eine Debatte wäre zu viel gesagt, aber es kam nochmal die Frage auf, ob nicht rückblickend es eine Gelegenheit verpasst wurde, in der Zeit ab 1990 eine gemeinsame gesamtdeutsche Verfassung zu beschließen. Ob Sie dazu eine Meinung haben im Rückblick, vielleicht von heute aus?
Meinung. Gelegenheit wurde nicht verpasst. Es war eine Situation, in der ein Druck entstanden ist, die Wiedervereinigung so schnell wie möglich durchzuführen. Es war ja eine Situation, in der wir ein großes Glück hatten, dass wir plötzlich auf Zustimmung gestoßen sind bei einem einzigen Menschen, der hieß Gorbatschow. Der musste sich durchsetzen gegen heftigste Widerstände. Und die Ostdeutschen hatten einen einzigen Wunsch, so schnell wie möglich beizutreten. Es gab freie Wahlen im Osten und die Parteien, die das wollten, haben gewonnen. Und dann hat die Volkskammer mit großer Mehrheit gesagt, wir treten jetzt bei. Und diese Situation ist gewollt gewesen und auch notwendig gewesen. Und dann kommt noch etwas hinzu, was ich mit einiger Überheblichkeit jetzt sage. Etwas Besseres als dieses Grundgesetz hätten wir nie haben können. Wie hätten wir denn das jetzt dann formulieren sollen? Neue Vorschläge, eine Volksbefragung. Das hätte alles viel zu lang gedauert. Die Leute wollten in die Freiheit, in einen gemeinsamen freiheitlichen Staat. Und das jetzt wieder aufzuwärmen, ist okay, aber es bringt überhaupt nichts. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt nach so vielen Jahren die Leute noch sich Gedanken machen, dass sie doch eigentlich benachteiligt worden sind, dass sie über das Grundgesetz nicht abstimmen konnten. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Sie leben das Grundgesetz doch. Wenn auch mit großen Einschränkungen, wie wir eben gehört haben. Und das hat viele Gründe. Aber ich stehe fassungslos vor der Situation, dass in meiner Heimatstadt Dresden über 30% Neonazis wählen, um ihren Prozess Ausdruck zu geben. Und ein Teil sind ja auch überzeugte Rechte. Wo kommt das her? So. Ich höre nichts mehr.
So? Hören Sie mich jetzt? Okay. Ja, guten Tag, Sarah Fung mein Name. Ich habe eine übergeordnete Frage, die sich an alle richten darf. Und zwar war die Problematik der Wahlbeteiligung bzw. der Nichtanspruchnahme des Wahlrechts ja auch kurz angesprochen. Und mich beschäftigt tatsächlich auch die Frage, wie diese Menschen erreicht werden kann. Haben Sie da vielleicht Ideen oder Strategien oder vielleicht auch Empfehlungen an Politik, Interessensverbände oder auch andere Interessengruppen, wie diese Menschen eben aktiviert werden können?
Ja, also ich würde sagen, die Politik geht an der Befindlichkeit der Menschen weitgehend vorbei. Wir haben es mit Technokraten zu tun, die also nicht realisiert haben, dass die Menschen berechtigterweise Ängste haben, Zukunftsängste. Die haben das Gefühl, die demokratische Kontrolle funktioniert mehr. Wir seien Entwicklungen ausgesetzt, die wir selber nicht mehr in der Hand haben. Das stimmt ja auch. Das Flüchtlingsproblem ist ein Weltproblem, Weltfinanzprobleme, Klima, Seuchen. Alles ist eine Situation, die Unruhe macht. Es macht Unruhe, Veränderungen, die wir in die Wege leiten müssen, im Bereich des Wirtschaftens, im Bereich des Klimas. Was kostet das? Was lastet uns das auf? Haben unsere Kinder noch eine Chance? Also diese ganze Unsicherheit wird eigentlich vielfach von den Regierten mit neuer Unsicherheit begegnet. Man hört, die sagen dann, um Gottes Willen, was wollt ihr eigentlich? Ihr müsst doch mal handlungsfähig sein. Eine Regierung, die dauernd über den Weg streitet, die überzeugt uns nicht. Also da ist eine Situation entstanden, die das Vertrauensverhältnis berührt zwischen denen, die in der Gesellschaft Verantwortung haben, und den anderen. Das Vertrauen ist gestört. Und deshalb gehen viele Menschen den leichteren Weg und sagen, wir wählen uns jetzt irgendeine Patentlösung mit einer starken Person an der Spitze und dann erledigt sich das alles. Der Wiederherstellung des Vertrauensschutzes ist das A und O der Forderungen, die wir jetzt an die Demokratie stellen müssen.
Gerne. Wir haben uns auch die Frage gestellt, was sozusagen auf den Demos, was da auf der Straße noch liegen geblieben ist. Und das, was wir tatsächlich immer wieder gehört haben, ist überhaupt, dass wir wieder miteinander uns begegnen, dass wir miteinander ins Gespräch kommen, dass wir viele sind, die lauter werden und die leiseren auch ihre Ängste und Sorgen aussprechen können. Also aus meiner Sicht braucht es eben mehr Räume, es braucht mehr Begegnungen, es braucht ein offenes Ohr füreinander und auch ein Stückchen Empathie für die Sichtweisen, die verschiedenen Sichtweisen. Weil das ist das, was uns gerade die AfD auch weggenommen hat, dass sie angeblich diejenigen sind, die zuhören, was sie ja per se vielleicht nicht so machen. genau, aber das ist das, was es braucht, offene Ohren, es braucht einfach auch Mut, wieder Dinge auszusprechen und auch zu sagen, wofür stehen wir denn eigentlich? Was wollen wir denn eigentlich? In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und nicht immer nur dagegen zu sein und gegen alles irgendwie sich zu positionieren. Das ist das, was wir tatsächlich sehr erfolgreich, glaube ich, gemacht haben, dass wir gesagt haben, für was wollen wir stehen? Für was, wie soll unsere Kommune aussehen? Für was möchten wir gerne eintreten, egal ob wir junge Mütter sind, ob wir erfahrene Menschen sind in älteren Generationen, auch die zuzuhören, also auch generationenübergreifend zuzuhören und miteinander nicht in die Verurteilung zu gehen.
Ja, im Chat gibt es inzwischen ein paar Fragen. Eine Frage stammt von Christian Rath. Wie könnte das IT-Grundrecht gegen Desinformation helfen? Und dann gleich noch eine zweite Frage von Axel Hoffmann von der dpa an Herrn Baum. Ich verlese einfach. Sie sagten, Sie sehen die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit in Gefahr. Können Sie das bitte an 1 bis 2 Beispielen näher erläutern? Und wie passt Ihr Plädoyer für die Meinungsfreiheit zu Ihrer Forderung, das Internet einzuhegen?
Also die erste Frage war, also die Versammlungs- und die Meinungsfreiheit. Ja, es gibt ja jetzt, ich kann das nicht Einzelfälle jetzt diskutieren, die sind ja sehr unterschiedlich. Aber es gibt eine Tendenz, zunächst einmal die Versammlungsfreiheit sehr eng auszulegen. Die Gerichte korrigieren das regelmäßig. Nicht, also wenn sie das verfolgen, haben die Gerichte einen viel größeren Spielraum gelassen, auch jetzt gerade auch in den Protesten gegen die israelische Vorgehen im Gazastreifen. Allerdings gibt es da jetzt auch klare Regelungen gegen Volksverhetzung und so weiter. Die Meinungsfreiheit besteht also darin, dass viele Leute das Gefühl haben, ja, das ist ja unmöglich, was die sagen, dass das auch in einer Demokratie möglich sein muss, in unserer Demokratie. Also zum Beispiel, ich habe das ja aufgeführt, x Leute haben mich angesprochen, Herr Baum, das mit dem Kalifat, das muss verboten werden. Wieso? Wieso? Es sei denn, die Gesetze zu verletzen. Nein, das ist möglich. Also dieses Erstaunen, wie weit Gedankenfreiheit in unserem Staate geht, das hat mich doch wirklich überrascht. Und das ist auch jetzt verbunden mit einer Tendenz zur Gesinnungsschnüffelei. Also ich habe das ja mit dem radikalen Erlass damals erlebt, den ich abgeschafft habe, wo viele 10.000 Leute vom Verfassungsschutz überprüft wurden, insbesondere dann, wenn sie Lehrer wurden oder in andere staatliche Funktionen gehen. Der Staat hat kein Misstrauen gegenüber uns zu aktivieren. Wir sind der Souverän. Wir haben dem Staat nicht zu beweisen, dass wir Demokraten sind. Wenn ich einen Antrag stelle auf Förderung für irgendeine Kunstprojekt, dann muss ich nicht versichern, dass ich auf dem Boden der demokratischen Grundordnung stehe. Ich muss natürlich ertragen, wenn der Staat, der sowas finanziert, sagt, wenn du gegen die Gesetze verstößt, verfällt das Geld. Aber ein generelles Misstrauen des Staates gegenüber seinen Staatsbürgern ist meines Erachtens tödlich für die Demokratie. Und das muss ich ausdrücken in einem größeren Selbstbewusstsein der Demokraten gegenüber dem Staat. So, die erste Frage habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
Die nächste Frage war, wie das Plädoyer für Meinungsfreiheit zur Forderung passt, das Internet einzuhegen. Und dann gab es noch eine weitere Frage, die das IT-Grundrecht an sich betrifft. Das ging aber ans Plenum als Ganzes. Wie könnte das IT-Grundrecht gegen Desinformation helfen?
Also das Einhegen bedeutet ja, dass überall dort Sensibilität entstehen muss, wo die Menschenwürde in Gefahr ist. Beispiel, die EU hat KI Richtlinien jetzt beschlossen, die gefährden aber die Menschenwürde. Also die Menschenwürde, die durch das Internet gefährdet wird, das ist der ethische Grundsatz. Und da zum Beispiel diese ganzen Instrumente, die wir haben, das Internet im Auto, ja, das dem Hersteller mitteilt, wie wir fahren. Ja, oder wer fährt? Also dieser Schutz dieser ganzen Geräte, die wir benutzen, das ist die ethische Einhegung und auch die Möglichkeiten natürlich, die sich durch Internet im Verhältnis Staat zu Bürgern entwickeln, sind, das meine ich mit ethischer Einhegung. Und die IT, was war das andere Mal? Helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge.
Ja, wie das IT-Grundrecht gegen Desinformation helfen kann.
Bitte, gegen
Desinformation. Desinformation.
Jetzt wieder das Nebengeräusch. Nein, es war eine andere Frage, nämlich eine ganz die erste Frage des Fragestellers.
Wir haben mehrere Fragesteller. Und die erste Frage war von Christian Rath: Wie könnte das IT-Grundrecht gegen Desinformation helfen?
Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie man da gesetzlich an. Man macht ja vieles, nicht gegen Hass und anderes, aber die Desinformation, zum Beispiel, die jetzt kommt aus der russischen Ecke, wie man die einhegen kann durch das IT-Grundrecht. Also da gibt es ja jetzt Mittel, in denen sich unsere staatlichen Organe wehren, dass sie das aufdecken, dass sie Gegenpositionen im Netz besetzen, um diese Desinformation abzufangen, ihr zu widersprechen. Also das ist ein ständiger Prozess, der gemacht werden muss. Also man muss sich dem Feind im Netz stellen. Der Feind kommt ja im Netz ja auch mit einer neuen Kriegsführung, nicht? Die Kriegsführung kann darin bestehen, dass man die elektrische Versorgung von ganz Norddeutschland von außen sozusagen außer Kraft setzen kann. Also das sind alles administrative Eingriffe, die jetzt erfolgen müssen. Da ist der Gesetzgeber eigentlich außen vor. Er hat alle Instrumente zur Verfügung gestellt. Ich möchte noch eine Sache sagen, wo die AfD schon in die öffentliche Bewusstsein der Politiker in Ostdeutschland eingedrungen ist. Sie verweigern ja dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk jetzt eine bescheidene Gebührenerhöhung, die durch die eine unabhängige Stelle errechnet worden ist, wie das Verfassungsgericht das vorsah. Die Länder weigern sich jetzt, diesen Vorschlag zu behandeln, also weiterzugeben an ihre Landtage. Und das ist verfassungswidrig. Und das folgt eigentlich einem Druck der AfD. Diese Sender sind Lügensender. Wir haben eine Lügenpresse. Die berücksichtigen nicht das, was hier bei uns passiert. Ein gefährlicher Einbruch in die Rundfunkfreiheit findet statt.
Im Chat hat es noch eine weitere Frage an Herrn Baum gegeben, und zwar von Wolfgang Janisch von der Süddeutschen Zeitung. Er schreibt: Ein Beitrag im Grundrechtereport handelt von den Ermittlungen gegen Aktivisten der letzten Generation wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Soeben hat die Staatsanwaltschaft Neuruppin eine Anklage vorgelegt. Jetzt die Frage an Herrn Baum: Würden Sie denn von einer allgemeinen Tendenz einer Kriminalisierung von Protest sprechen?
Ja. Ich lehne das ab. Und es muss schon viel passieren, bevor man in den Paragraphen 129 hineingeht. Und das ist ja auch eine Frage gewesen in Bayern mit der Präventivhaft, die leider zugelassen wurde in einer allerdings reduzierten Form. Also diese Entwicklung sehe ich mit großer Sorge.
Dankeschön. Dann würde ich jetzt einmal den angekündigten Teil mit Herrn Hedi Tunzi einschieben. Ich habe ihn ja vorhin schon angekündigt. Wir freuen uns sehr, dass er es jetzt noch geschafft hat. Vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sind Vertrauensmann von Ferdi und Betriebsratmitglied bei Amazon. Und wir wollen über die Zustände bei Amazon in den Logistikunternehmen sprechen. Einmal eine Frage, um die Situation überhaupt zu verstehen. Was ist so ein Logistikzentrum? Welche Arbeit wird da gemacht?
Genau. Hallo erst einmal, sorry für die Verspätung. Deutsche Bahn. So. Genau. Logistik. Bei Amazon gibt es verschiedene Standorte. Und diese Standort gibt es Logistikzentrum, Verteilzentrum, Sortierzentrum, Amazon Fresh, Amazon. Vielleicht in 10 Jahren bekommt Amazon, keine Ahnung, was jedes Thema gibt es eine Amazon. Bei uns Amazon Logistik, wir bekommen den Artikel in die Originalverpackung und wir nehmen das und packen das und schicken das für die Kunden nach Hause. Aber nicht direkt. Der kommt LKW, nimmt die ganzen Pakete zu einem Sortierzentrum, sortieren das, Berlin, Hamburg, Hannover und danach kommt ein Verteilzentrum, wo kommt die kleine Auto und bringt dein Paket nach Hause. Das ist genau unsere Arbeit. Natürlich, wir müssen auch Artikel bei uns lagern oder raus. Das heißt, es gibt Pick und Stow, heißt das. Das heißt, kommt eine Robotik mit einem Schrank. Du bist hier in einer Käfig wie eine Affe. Dann kommt eine Robotik mit Schrank, mit Artikel da drin, egal iPhone, ein Glas, keine Ahnung. Und du nimmst das raus und packst du das in eine Kiste oder andersrum. Nimmst du das von der Kiste und packst du das. Wenn du es fertig, druckst du das auf eine Tastatur oder so und dann geht die Robotik weiter und dann kommt die andere Schrank. Ich glaube 80.000 Schrank da in jeder Floor. Das heißt, es ist nicht einfach. Die Arbeit ist anstrengend. Ja? Und dann musst du doch null Fehler machen. Genau, das ist die Antwort für die erste Frage. Was ist bei uns in Logistik so kurz?
Wer sind denn die Menschen, die da arbeiten? Gibt es bestimmte Gruppen?
Natürlich. Bei uns in Amazon, das ist Amazon Winselue, oder bei den anderen, wir haben 96 Sprache oder Nationalität da bei uns. Und die Mehrheit, ich glaube, bei Eritrea, Somalia, Ghana, Nigeria, Syrien, so wenig. Ich glaube, 80% Ausländer. Das ist bei uns genau.
Dann geht es ja um diese Situation mit diesem Handscanner.
Genau.
Und wo die Daten die ganze Zeit erhoben werden. Warum sagt der Konzern, dass er das macht? Ich habe vorhin schon kurz gelesen, genau. Aber, und wie fühlt sich das an, das zu machen, die ganze Zeit, jeden Tag?
Die Handscanner, das Problem bei dir letztes Mal bei dem Gericht, der war das Problem nicht nur die Handscanner. Lass mich sagen, dass die Gericht hat das falsch verstanden, das war alles falsch. Ich war dabei und ich habe gesehen, was ist das denn? Weil wir reden über eine Tool, heißt FCLM, eine Logiciel. In diese Tool packt Amazon die ganzen Informationen für die Mitarbeiter. Von dem ersten Tag hast du angefangen, bis du gekündigt, ich glaube auch 5 Jahre noch, bleibst du auch da, deine Information, alles. Was hast du arbeitet in Minuten 06/2019? Das kann Amazon gucken. Genau. Und das war die Datenschutzbehörde hat Amazon geklagt, wegen das. Auch die Datenschutzbehörde war nicht vorbereitet, genau das zu erklären und zu sagen, weil da war die andere Betriebsrat, da war andere Amtszeit, hat die Datenschutzbehörde geschrieben zu dem Betriebsratsvorsitzende. Ich wollte euch fragen, was ist, sagt die Betriebsratsvorsitzende damals? Nein, wir wollen mit euch nichts zu tun. Genau. Jetzt, wir sind in neue Amtszeit, neue Leute da. Wir haben Kontakt mit Datenschutzbehörde nochmal. Dass die Thema ist noch nicht vorbei. Genau. Und die Thema geht nicht nur einen Handscanner, das geht auf eine ganzen Tool. In die Handscanner brauchen die Kollegen die Artikel zu scannen. Natürlich, wenn du scannst, die Amazon guckt, wie viel hast du gescannt. Und es gibt verschiedene. Es gibt eine Handschuhe mit Handscanner und es gibt eine Handscanner ganz normal. Genau. Deswegen die Gericht sieht das nicht ganz, nichts zu tun mit Datenschutz. Das braucht Amazon für die Arbeit. Und die lustig war es, du bist ein Richter. Wie willst du überprüfen, dass ein Tool ist, dieses Tool ist mit dem Datenschutz ist okay oder nicht? Du brauchst du eine Sachverständige von IT, oder? Die Richter geht dahin und guckt in die Monitor. Ehrlich, ich war schockiert, weil von mich, ehrlich, ich sehe Deutschland ist ganz oben. Wenn wir kommen, lass mich, wir kommen nicht von unten, kommen auch andere Länder, wir haben andere. Und ich sehe, dass so Richter oder Richterin überprüft eine Logiziell, ein Tool mit Augen, sage ich, oh my God. Normalerweise, das muss eine Sachverständige vor IT geben, ihnen einen Laptop, komm hier, sitze schön, gib ihnen alle Möglichkeit, in diese Tool zu gucken. Bitte, kannst du das überprüfen? Was kann Amazon gucken mit dieser FCLM? Was ist für Information? Das war gar nichts. Das war eine Runde mit die General Manager in die FC unten und danach, ja, das war gar nichts, alles gut. Dann sagt Amazon, okay, cool, dann kann ich das weiter nutzen, aber mehr und stärker. Genau, das war das Problem.
Ich glaube, der aktuelle Stand ist, dass die Datenschutzbehörde in Berufung gegangen ist. Ja. Genau, da gibt es aber noch kein weiteres Urteil.
Genau, ist schon nicht vorbei. Ich habe Kontakt mit der Datenschutzbehörde und ich war auch da. Das ist ein Geheimnis. Genau. Das muss alles erklärt. Genau. Mhm.
Wie? Sie sind ja im Betriebsrat bei Amazon. Wie ist denn da die Arbeit in dem Betriebsrat? Wie ist die Arbeit mit Ferdi? Was sprechen Sie mit dem Konzern, also mit Amazon? Was sagen Sie denen? Was sind die Forderungen?
Genau. Erst einmal müssen wir wissen, dass bei verschiedenen Ländern gibt es keinen Unterschied zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft. Es ist eins. Das war meine Schwierigkeit hier in Deutschland, erstmal zu verstehen, warum zwei? Bei uns gibt es nur ein. Und das auch für die Kollegen, es zu verstehen, was ist Betriebsrat, was ist Gewerkschaft. Und wenn die Kollege braucht Hilfe, natürlich Artikel 9, ich kann auch, wenn ich bin Betriebsrat, ich kann auch was sagen in Gewerkschaft, aber es gibt eine Grenze. Weil, sagen die Arbeitgeber, bezahl dich nicht für Gewerkschaft Arbeit. Deswegen, du musst so aufpassen auch. Ja? Denn ich muss für beide, warte mal, in meiner Freizeit kannst du zu mir kommen, dann können wir über Gewerkschaft sprechen. Jetzt, ich bin Betriebsrat. Ich kann dir helfen für andere Sachen. Genau. In Deutschland, vom Betriebsrat kannst du viel erreichen. Aber nicht alles. Kannst du keinen Tarifvertrag erreichen mit Betriebsrat. Deswegen brauchen wir einen Gewerkschafter. Überall. Und du hast zwei Möglichkeiten. Willst du eine Karriere machen in die Firma oder willst du in die schwarze Liste? Du bleibst du da. Und das weiß ich. So, das stört mich nicht auch. Gewerkschaftsarbeit ist wichtig. Bei uns, weil wenn ich bin Betriebsrat, nicht Gewerkschaft, ich kann keinen Streik machen. Beispiel. Das ist wie Sonntag auch haben wir, nicht Sonntag, Montag haben wir Streik gemacht. Ja.
Ich würde gerne noch fragen, ich glaube, weil es schwierig ist von außen, das Gericht hat es ja nicht geschafft, sich vorzustellen, wie es Menschen damit geht, dass ihre Daten die ganze Zeit erhoben werden. Das war dem Gericht ja relativ egal. Was würden Sie dem Gericht sagen, wie es sich anfühlt?
Ich würde was sagen, das ist richtig auch so lustig. Kommt, sitzt die Richter hier und er wollte seinen Laptop mit Internet verbinden. Sagt, alle, wir waren, ich glaube, 20 Leute. sagt Amazon Manager, ja, haben wir Internet? Sagt er, nein, ich verbinde nicht mit Internet. Habe ich gesagt, guck mal, er vertraut uns die Amazon Internet nicht zu verbinden mit. Aber von unser Problem, unser Daten, da war alles in Ordnung. Das war halt auch ein bisschen, die Leute waren ein bisschen schockiert. Er sagt, nein, 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 mache ich nicht. Ich verbinde nicht mit Amazon Internet hier. Ich sehe, warum? Keine Antwort. Das reicht.
Okay, was sind denn, wie soll es weitergehen?
Weitergehen. Weitergehen mit dem Gericht oder weitergehen mit Amazon?
Beides.
Oder beide. Beide. Okay. Mit dem Gericht, wir warten schon. Dann kommt ein Termin von Gericht. Ich bin nicht informiert, es gibt einen Termin oder so. Für die Geschichte mit dem Datenschutz. Mit Amazon, wir sind sowieso lange da dabei. Wir sind seit 10 Jahren, streiken wir vor Tarifvertrag. Amazon wollte nicht. Natürlich, wir hören nicht auf, wir machen weiter. Amazon ist keine Firma. Amazon ist ein Land, sage ich das. Und das müssen wir richtig aufpassen. Bei Amazon gibt es von Kleinigkeit einen Manager. Safety Manager, Healthy Manager, Küche Manager, keine Ahnung, Manager. Und sie sind richtig gut organisiert. Wir müssen den so oder besser. Weniger geht nicht. Und das sage ich ihm, das ist eine Nachricht, wollte sagen, zu der Gewerkschaft auch. Auch Kritik manchmal ist gut. Wir müssen auch uns verbessern. Nicht wie 990. Ich sehe, dass es gibt Verbesserungen, aber reicht nicht. Wir haben vorher eine extra Sekretärin nur für Amazon. Jetzt, Ende dieses Jahr, es gibt nicht mehr. Sagt Verdi, nein, wir geben das so. Sekretärin hat Amazon und verschiedene auch Firmen. Wir sagen, nein, von Amazon brauchen wir nur eine Sekretärin da. Weil das so viel zu tun. Und auch, die Thema ist, dass wir sind in verschiedenen Bereichen. Das heißt, ich Amazon Logistik, nicht die gleiche Bereich mit Amazon Fresh. Ich weiß nicht, wer kann mit diesem Bereich A, B, C, D, E. Warum? Wir sind alle Amazonist. Wenn wir Streik, Logistik, darf die Verteilzentrum nicht Streik. Weil wir sind nicht im gleichen Bereich. Und das ist, sorry, das ist No-Go für mich. Das muss das auch alles korrigiert.
Ja, dann bedanke ich mich für den Bericht. Ich würde jetzt nochmal schauen, ob es weitere Fragen gibt von der Presse. Auch, wie ist das im Chat momentan? Gibt es keine Fragen? Gibt es hier im Raum noch Fragen? Dann würde ich, genau.
Genau, ich bin nicht von der Presse. Liefern Warnke, ich bin vom Deutschen Institut für Menschenrechte, Abteilung Inland Europa. Also vielen Dank für Ihre Beiträge. Frau Thiebe-Mannheim, vor allem für Ihr Engagement vor Ort, was total beeindruckend ist. Und Herr Thunsi, vielen Dank, dass Sie auch die Lage in den Logistikzentren bei Amazon geschildert haben. Mich interessiert die Frage, was würde Ihnen und Ihren Kolleginnen vor Ort helfen, um sich zu organisieren und was wünschen Sie sich von der Politik? Also was müsste der Staat machen, um ja vor Ort den Mitarbeitenden zu helfen?
Genau. Was brauchen wir? Ein starkes Gesetz. Das, was brauchen wir? Ein starkes Gesetz. Wenn in die Betrieb, dürft keine Betriebsrat da sein, nur wenn kommen 3 Leute und sagen, wir wollen einen Betriebsrat machen. Warum kann die Politiker oder Gesetz, ein neues Gesetz für uns, dass jede GmbH nach 6 Monaten verpflichtet, einen Betriebsrat zu machen? Egal, wenn kommen 3 Leute und sagen, wir wollen einen Wahlvorstand machen oder nicht. Warum lassen wir die Wahl bei den Arbeitgebern? Das heißt, wir müssen wissen, eine Firma ohne Betriebsrat, ohne Gewerkschaft, das ist ein Exklave. ich habe schon erlebt und ich habe das alles gesehen. Wir machen alles. Das heißt, wir brauchen gute Politiker für gute Gesetze. Genau. Und vor Ort brauchen wir Unterstützung, wenn bei unser Streik. Wir sagen verschiedene Gruppen. Wir bekommen ehrlich Unterstützung da in Winsen manchmal mit Gruppen auch. Ich wollte das in Berlin auch. Wenn niemand hört, es gibt Streik bei Amazon, geh dahin. Geh dahin. Rede mit den Kollegen, mach Interview, poste das in deiner Instagram, deinen Account, schreib was. Da liebst du was andere Geschichte. Das, was brauchen wir. Gesetz und vor Ort Unterstützung. Mehr nicht. Dankeschön. Darf ich noch was sagen? Ja, war ich letztes Mal im Bundestag bei Betriebsrat einer Partei und hat jemand gesagt, ein Politiker hat gesagt, guck mal, wir müssen dankbar sein, dass wir haben eine gute Gesetz, dass wir haben, wie können wir eine Betriebsvereinbarung machen mit den Arbeitgeber? Ich habe gesagt, ja, cool. Wenn ist die Betriebsvereinbarung ist möglich? Das ist eine Frage. Wenn die Arbeitgeber mitmachen. Betriebsvereinbarung, das ist ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat. Wenn die beide ja sagen, wenn einer von beiden nein sagen, dann gibt es keine Betriebsvereinbarung. Ich habe gesagt, genau. Deswegen, wir brauchen ein gutes Gesetz. Nicht, dass ich hinterher laufen, weil die Arbeitgeber, bitte komm, lass uns eine Betriebsvereinbarung machen. Nein, das gibt schon ein Gesetz, sagt, komm, das ist geregelt. Das ist genau das Problem. Das, was brauchen wir auch. Das ist ein Beispiel. So. Dankeschön.
Dann bedanke ich mich für die Fragen. Wenn ich das richtig sehe, gibt es auch keine neuen soweit. Und dann würde ich auch zum Ende kommen wollen. Ich danke den, ich glaube, Herr Baum.
Darauf hinweisen, dass wir eine in der Gefahr stehen, politische Äußerungen zu kriminalisieren. Das ist ein großes Thema, das uns beschäftigen muss. Also was ist zum Beispiel Volksverhetzung? Das Zweite ist, dass ich voll zustimme, was Sie aus Thüringen gesagt haben. Wir brauchen in unserer Gesellschaft wieder mehr Begegnungen. Die alten Begegnungsräume sind ausgetrocknet. Kirche, auch Gewerkschaften, andere Bereiche. Wir müssen uns begegnen, Bürger, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, als das, dass sie die Freiheit verteidigen wollen. Und das Dritte ist, wenn Herr Janisch und Herr Rath noch da sind, ich bin besorgt, dass diese Software Palantir, die mittels künstlicher Intelligenz umfassende Persönlichkeitsprofile erstellen kann und in Hessen und in Hamburg angewandt worden ist, vom Bundesverfassungsgericht gestrichen worden ist, abgelehnt worden. Ein ganz gefährliches Mittel, die Bürger sozusagen in Überwachungsmaßnahmen unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen zu bringen. Dies ist vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. Ich möchte aber aufnehmen, was im Bericht hier steht, an dem Artikel von Lars Mähler. Die Länder drücken sich darum herum, besonders Hessen hat eine Ansatzverhandlungsmöglichkeit entwickelt, die ähnlich problematisch ist. Wir müssen dieser Umsetzung der Urteile des Bundesverfassungsgerichts dringend auf der Spur bleiben.
Vielen Dank. Dann ist das ja ein gutes Schlusswort für die ganze Veranstaltung. Ich bedanke mich bei den GästInnen, bei Ihnen, Herr Baum, bei Ihnen, Frau Tiepelmann-Halm, und bei Ihnen, Herr Thunsi, und natürlich bei allen Anwesenden, und wünsche einen schönen Tag.